Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf und dass ich mit euch ein Wort Gottes teilen darf. Vorab möchte ich noch Grüße ausrichten. Vor einiger Zeit wurden mir Grüße aufgegeben nach Leutkirch, unbekannterweise. Die habe ich ausgerichtet und jetzt lassen die herzlich zurückgrüßen, ebenfalls unbekannterweise. Und dann auch noch Grüße aus Göppingen von dem Jürgen Armbruster. Dort war ich vor einiger Zeit auch. Das ist eine schöne Gemeinschaft dort. Durch dieses fast vergangene Jahr hindurch haben wir unter anderem auch die 10 Gebote Gottes betrachtet. Und für die letzte Predigt in diesem Jahr ist nun ein Blick auf das vornehmste Gebot vorgesehen. Oder wie es in der Überschrift heißt, das Doppelgebot der Liebe. Und es ist auch wie eine Brücke für das kommende Jahr, für die Jahreslosung, die heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn wir das vornehmste Gebot heute betrachten, dann denke ich, wird es ganz hilfreich sein, auch diese Jahreslosung im Licht des vornehmsten Gebots zu sehen. Der Leittext steht in Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Und er geht zurück auf ein Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und den Theologen jener Tage. Das war die religiöse Elite. Und da steht geschrieben, einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn, Jesus, und sprach, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Wenn wir die 10 Gebote so im Rückblick des Jahres aus einer Art Vogelperspektive betrachten, dann werden wir erkennen, dass diese eigentlich überwiegend aus Verboten bestehen. Der Herr sagt, keine anderen Götter neben mir, kein Bildnis noch irgendein Gleichnis, kein Missbrauch meines Namens, keine Arbeit am Sabbattag, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, lass dich nicht gelüsten. Der Herr sagt zwar auch, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, aber überwiegend spricht er Dinge an, die wir nicht tun sollen. Aber Gott würde das so nicht gesagt haben, wenn nicht in uns die Fähigkeit und besonders die Neigung wäre, seine Gebote zu übertreten. Denn erst durch die Gebote wurde ja unsere menschliche Neigung zum Ungehorsam offenbar. Römer 7. Und ohne sie würden wir das gar nicht merken. Erst in der Zone 30 merken wir, erstens, dass wir zu schnell sind. Und dann merken wir, dass wir auch gerne schneller fahren würden. Und so decken auch die Gebote Gottes unsere menschliche Natur auf. Wie auch Paulus sagt, die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz, denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Wenn wir die Gebote Gottes so überfliegen und sehen, was wir alles lassen sollen, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden, lass dich nicht gelüsten, dann deckt Gott zwar unsere Verkehrtheit auf, Aber bei uns Menschen in unserer Verkehrtheit entsteht auch schnell der Eindruck von Zwang und Einschränkung. Und weil wir so verkehrt sind, fehlt uns auch der Blick, dass Gottes Gebote sehr gut sind. Denn in Wahrheit sind es Friedensgaranten. Stellen wir uns doch nur einmal vor, wenn sich jeder an das Gebot halten würde, du sollst nicht stehlen. Was das für eine Auswirkung hätte? Es gäbe keine Schlüssel mehr. Die ganze Industrie der Diebstahlsicherung würde verschwinden. Und nicht nur die materiellen Eigentümer, sondern auch die geistigen Eigentümer. Das wäre alles gar nicht nötig. Und auch die Angst vor Einbrechern oder vor Raubüberfällen gäbe es nicht mehr. Allein die Einhaltung von nur einem der Gebote Gottes würde die ganze Welt revolutionieren. Denn seine Gebote sind uns zum Leben gegeben. Auch wird im Überblick deutlich, dass die 10 Gebote überwiegend auf Taten ausgerichtet sind. Die Tat ist der Maßstab für den Verstoß. Aber als der Herr die Bergpredigt hält, da spricht er die Barmherzigen und die Friedfertigen und die Sanftmütigen gerecht, wenn er sagt, selig sind die Barmherzigen und die Friedfertigen und die Sanftmütigen. Und es zieht sich wie ein Grundton durch seine Rede, wenn er sagt, ihr wisst, dass zu den Alten gesagt ist. Ich aber sage euch. Er spricht schon den schuldig, der seinen Bruder hasst. Wie auch Johannes später sagt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und damit verlagerte er den Maßstab Gottes von dem äußeren Menschen in den inneren Menschen. Von der sichtbaren Tat in das unsichtbare Herz. Und so antwortete er den Theologen auf die Frage nach dem vornehmsten Gebot auch: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In diesem Gebot lesen wir nichts von Werken oder Verboten. Wir lesen hier auch nicht, du sollst Gott dienen, sondern nur, du sollst lieben Gott und deinen Nächsten. Das höchste Gebot spricht unsere Beziehung an, nämlich unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Denn zunächst steht da nur, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Im Zentrum steht Gott, der Herr, und die Liebe. Dabei geht es ihm nicht um Werke, sondern nur um unser ganzes Herz, um unsere ganze Seele und um unser ganzes Gemüt. Und das ist keine neue Forderung. Denn schon im Alten Testament ruft der Herr, gib mir dein Herz, mein Kind. Sprüche 23. Gott geht es ausschließlich um unseren inneren Menschen. Ausschließlich um unseren inneren Menschen. Denn wenn ihm unser Herz gehört, dann gehören ihm ja alle unsere Werke. Und doch hören wir in der Antwort Jesu auch, das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So sind es zwei Gebote, die der Herr gleichstellt. Doch sie zeigen unserem inneren Menschen zwei Blickrichtungen auf. Die eine Richtung geht zum Himmel und zu Gott. Und die andere Richtung geht zu unserem Nächsten in der Welt. Der eine Blick sieht die unsichtbare Welt und der andere Blick schaut in die sichtbare Welt. Denn unsere Liebe zu Gott, den wir nicht sehen, die wird sichtbar im Umgang mit unserem Nächsten, den wir sehen. Darum sind sie gleich. Und sie sind gleich durch das eine Gebot der Liebe. Denn es gibt nur eine Liebe. Und das ist die Liebe Gottes, welche ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Römer 5. Dieser Geist wurde ausgegossen in unser Herz, als wir gläubig wurden, durch den Glauben an Jesus Christus und zu einem neuen Leben aus Gott wiedergeboren wurden. Und wer Jesus Christus nicht bewusst als Herrn aufgenommen hat, der ist nicht wiedergeboren. Und wer nicht wiedergeboren ist, der ist weder fähig, Gottes Gebote zu halten, noch in der Lage, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Das versuchen die Religionen mit Verhaltensregeln, die sie äußerlich aufzwingen. Aber das führt in die Heuchelei, denn es ist äußerlich und es ist nicht von Herzen. Gottes Gebote aber müssen in unserem Herzen sein, wenn sie von Herzen kommen sollen. Und das verkündet der Herr im Evangelium durch Jeremia, als er sagt: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und dieses Gesetz ist nichts anderes als der eine Geist der Liebe Gottes, der in uns diese eine Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten bewirkt. Denn es geht nicht um unsere menschliche Liebe. Die ist lohnorientiert. Die sucht das Ihre. Aber die Liebe Gottes, die sucht nicht das Ihre, sagt die Schrift. Gott ist Geist und Gott ist Liebe. Und die ihn lieben, können Gott auch nur lieben, wenn sie es auf geistliche Weise tun. Und nur wenn wir aus Gott wiedergeboren wurden, dann sind uns mit dem Heiligen Geist die Gene des allmächtigen Gottes in unser Herz gegossen worden. Nur dann ist Gott unser wahrer Vater geworden. Und nur dann tragen wir sein Wesen der Liebe in uns. Und nur aufgrund dieser Wahrheit sind wir auch berechtigt, ihn unseren Vater zu nennen. Und weil wir in einer Zeit leben, in der sich viele falsche Christi aufmachen und alles vermischt wird, kann man das gar nicht deutlich und oft genug betonen. Du sollst Gott lieben, deinen Herrn, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir finden sehr wohl die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten gleichgestellt. Aber etwas ist nicht gleich. Das ist die Reihenfolge. Und damit stellt Gott unsere natürlichen Prioritäten auf den Kopf. Wir neigen eher dazu, die Reihenfolge umzukehren. Denn gerade bei dem Gebot der Nächstenliebe denken wir doch alle daran, an die sichtbaren Werke. Wie wir uns sichtbar in die Gemeinde einbringen, in die Mission, wie wir den Arm geben und unseren Nächsten helfen. Dann sehen wir etwas vor den Augen. Und die anderen sehen auch, was wir tun. Sie könnten ja auch sonst auf den Gedanken kommen, man tut nichts für das Reich Gottes. Und es ist ja auch gleichbedeutend. Wir wollen gerne etwas vor Augen sehen. Das Reich Gottes äußerlich, in großen Werken der Nächstenliebe, in Domen und in Kathedralen, in Talaren und Ritualen. Und darauf legte auch die religiöse Elite Israels größten Wert, wenn sie an den Ecken beteten oder sich auch Rabbi nennen ließen. Und bis heute hören wir die Namen Hochwürden und Heiliger Vater. Aber es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Er achtet auf den Platz, welchen er in unserem Herzen hat. Denn dieser Platz bestimmt unser Leben. Und darum hat Gott die Reihenfolge so gesetzt. Und darum ist es auch ausschlaggebend, dass wir Gottes Reihenfolge nicht vertauschen. Oder kommt die Wiedergeburt vor dem Glauben? Oder kommt das ewige Leben vor der Vergebung der Sünden? Oder kommt die Auferstehung vor dem Tod? Darum sagt der Prophet Hosea vom Evangelium: Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. In dieser Reihenfolge. Beides ist von gleicher Bedeutung. Aber ohne Gerechtigkeit und das Gericht, das anstatt über uns, über den Sohn Gottes ging, gäbe es keine Erlösung. Wir würden ohne Gottes Gericht auch gar nicht verstehen können, was Gottes Gnade für uns bedeutet. Denn ohne Gesetz gäbe es keine Sünde. Ohne Sünde gäbe es auch kein Gericht. Aber ohne Gericht wäre die Gnade wertlos. Darum musste der gerechte Gott am Kreuz seinen Sohn für uns zuerst töten, damit wir im Glauben das Leben haben. Die göttliche Reihenfolge zu missachten, kann zu schrecklichen Irrlehren führen. Denken wir doch nur einmal an die Lehre von der Kindertaufe. Sie lehrt das ewige Leben vor dem Glauben und führt so Millionen von Seelen in den Irrtum. Und darum ist auch im höchsten Gebot die Reihenfolge so wichtig. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten, die sind wohl gleich. Aber der Herr steht am Anfang, denn der Herr ist der Anfang. Wenn unser Nächster oder der diakonische Dienst oder die Mission oder die Gemeinde oder was immer es sein mag, in unseren Prioritäten den ersten Platz einnehmen, dann beginnen wir, diese Reihenfolge zu vertauschen. Und dann verlieren wir den Willen Gottes aus dem Auge. Und sobald unsere erste Liebe nicht mehr den ersten Platz hat, verlieren wir auch unsere himmlische Kraft. Und damit verlieren wir auch das Zeugnis Gottes. Und die Liebe Gottes in uns wird ganz gewiss erkalten. Darum fragte der Herr Petrus dreimal: Simon, Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal, Simon, Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Der Herr sagte zu Petrus nicht, Petrus, kannst du dir vorstellen, vielleicht die Gemeindeleitung zu übernehmen? Ich sehe dich als einen Mann, der handelt, der die Initiative ergreift, der sich in die Gemeinde einbringt, der auch vorangeht. Ich sehe auch die Liebe zu den Geschwistern und wie du dich um sie kümmerst. Darum halte ich dich für das Amt geeignet. Nichts von alledem. Dreimal spricht der Herr Petrus persönlich mit Namen an. Und jedes Mal fragt er ihn, ob Petrus ihn lieb hätte. Und jedes Mal wartet er, bis Petrus geantwortet hat. Und erst dann sagt er ihm die Aufgabe. Und wenn der Herr dies dreimal tat, dann sagt uns das, dass für ihn nur ausschlaggebend war, wie Petrus zu ihm persönlich stand. Und dass der Herr Petrus auch immer wieder fragte, deutet an, dass er auch uns immer wieder persönlich fragen wird. Hast du mich lieb? Und dass er auch stets so lange wartet, bis wir ihm geantwortet haben, bevor es weitergeht. Denn es ist für Gott nur ausschlaggebend, wie wir zu ihm stehen. Und er will, dass wir uns jedes Mal darüber im Klaren werden, was unsere Beweggründe sind. Der Herr sagte zu Petrus mit meinen Worten, ich will dir die meinen nur dann anvertrauen, wenn du ihnen aus Liebe dienst, aber nicht aus Liebe zu ihnen, sondern aus Liebe zu mir. Das ist ein entscheidender Unterschied, ob wir den Dienst an unserem Nächsten oder an unseren Glaubensgeschwistern tun oder ob wir den Dienst dem Herrn Jesus tun. Die Handlung, die mag äußerlich dieselbe sein, aber die Ausrichtung ist eine andere. Die Liebe zu Jesus, die lässt uns anders handeln als die Liebe zu unseren Geschwistern. Denn die Liebe zu Jesus fragt zuerst nach dem Willen Gottes. Die Liebe zu unseren Geschwistern fragt zuerst nach dem Willen von Menschen. Aber das verführt zur Heuchelei. Und wir beginnen uns nach dem Echo der Menschen auszurichten. Doch dann sind wir auf dem Weg, zu Menschendienern zu werden. Die Liebe im Geiste Jesu dagegen, die sucht den Willen Gottes. Und der leitet uns stets in das Wort der Wahrheit. Und die Wahrheit, das ist die Freude der Liebe Gottes. Darum, sagt Johannes, daran merken wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Er hat die richtige Reihenfolge. Wir können unseren Nächsten nicht wahrhaftig lieben, ohne die Liebe Gottes. Und darum fragt der Herr auch zuerst, hast du mich lieb, dann diene mir. Hast du mich nicht lieb, dann lass es besser. Tun wir es trotzdem, dann sagt der Herr vielleicht, behalte deine Opfer, Ich will von deinem Hause keine Farren nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Alle Tiere im Wald und das Vieh auf den Bergen sind mein. Wo mich hungerte, wollte ich dir davon nicht sagen. Denn der Erdboden ist mein und alles, was darin ist. Meinst du, dass ich Ochsenfleisch essen wolle oder Bockswurst trinken? Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Ich habe diese Worte einmal für mich übersetzt und dachte, meinst du, ich wäre auf deinen Predigtdienst angewiesen? Wenn es mir gefällt, erwecke ich mir eine Eselin oder die Steine. Meinst du, du könntest mir beim Evangelium helfen? Oder meinst du, du könntest Gott finanzieren? Himmel und Erde sind mein, und was du hast, das hast du von mir. Aber behalte deine Opfer. Ich will keine Opfer von dir, denn die Liebe, die kennt das Opfer gar nicht. Und ich dachte bei mir, oh, wie recht der Herr hat. Wenn wir die Reihenfolge Gottes verkehren, dann sagt der Herr vielleicht auch, ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht tragen kannst und verträgst und hast Geduld und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden und. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Oder mit anderen Worten, ich sehe deinen Terminplan und was du alles zu tun hast und wie du dich einbringst und welche Opfer du erbringst für deine guten Werke. Das weiß ich alles. Aber du hast die erste Priorität verlassen. Du hast die Reihenfolge vertauscht. Du stellst deine Werke, deine Arbeit, deine Karriere, dein Engagement in der Gemeinde vor die Gemeinschaft mit mir. Und du nimmst dir nicht mehr die Zeit, mir zuzuhören. Du tust viele Werke, aber du fragst gar nicht mehr, ob ich das überhaupt will. Du hast meinen Willen aus dem Auge verloren. Aber mein Wille ist deine Kraft. Darum, lieber Mose, weil du die Reihenfolge vertauscht hast, stehst du vor dem Burnout. 2. Mose 18, 19. Darum, liebe Martha, weil du mir nicht zuhörst und dich für Dinge aufreibst, die ich gar nicht von dir verlange. Darum bist du kraftlos, missmutig und du ärgerst dich über mich. Und du ärgerst dich über deine Schwester. Hast du mich lieb, fragt der Herr, dann diene mir. Haben wir diese Liebe nicht, dann können wir mit Menschen und mit Engelszungen reden und wir wären doch nur eine klingende Schelle. Haben wir diese Liebe nicht, alle Weissagungen, all unser Wissen, all unsere Erkenntnis, all unser Glaube wären wertlos. Haben wir diese Liebe nicht, dann können wir unseren Leib vor Diensteifer brennen lassen. Es würde uns nichts nützen. Wir wären ein Nichts. 1. Korinther 13. Aber wenn wir doch wiedergeboren sind, dann lebt doch Jesus durch den Geist der Liebe in uns. Und darum müssen wir lernen, in diesem Geist zu leben. Wie aber wird die Liebe Gottes in uns zur Realität? Wir haben gehört, wir können unseren Leib vor Eifer brennen lassen, aber das hilft uns nicht, wenn in unseren Herzen die Liebe Gottes nicht brennt. Aber genau das hat der Herr in seiner Fürsorge bedacht. Und darum hat er für uns zum Vater gebetet und gesagt, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und ich will ihn offenbaren, auf dass die Liebe, damit du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und will ihn offenbaren, auf dass die Liebe, damit du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. Die Liebe Gottes lebt in uns, wenn wir dem Herrn die Gelegenheit geben, sich in uns zu offenbaren. Er spricht zu uns durch den Heiligen Geist der Wahrheit. Der nimmt Jesu Worte und trägt sie uns zu. Und weil er der Geist der Wahrheit ist, beginnen wir die Dinge zu sehen, wie sie in Wahrheit sind. Er lehrt uns alle Dinge, denn er erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Durch ihn lernen wir uns selbst kennen. Durch ihn lernen wir die Menschen kennen. Durch ihn lernen wir die Zeitgeschichte lesen. Durch ihn lernen wir die Schrift kennen. Durch ihn lernen wir Jesus kennen. Denn nur der Geist wird ihn offenbaren, wie er wirklich ist. Und mit dem Herrn Jesus werden wir auch den Vater kennenlernen. Denn wenn wir ihn sehen, dann sehen wir den Vater. Dieser Geist ist der lebendige Wille Gottes in uns und er spricht: Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und darum folgt er mit uns den Geboten Gottes von Herzen. Durch ihn wird es Licht in unserem inneren Menschen. Er macht uns frei. Und wo er herrscht, da ist Freiheit. Und weil der Geist Gottes der Geist der Wahrheit und der Geist der Liebe Gottes ist, wird er uns auch unsere Nächsten mit den Augen der Wahrheit und der Liebe Gottes erkennen lassen. Und nur das wird uns auch zu wahrer Nächstenliebe leiten. Und nur das wird uns auch vor verkehrter Auslegung der Nächstenliebe bewahren. Ich denke da an die vielfältigen Formen des Humanismus. Und darum hat der Herr gebetet für uns: Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und will ihn offenbaren, dass die Liebe, damit du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. Ich habe und ich will offenbaren, sagt der Herr. So wie wir am Anfang durch die Offenbarung des Vaters in Jesus zum Leben gekommen sind, so werden wir auch nur durch die Offenbarung des Vaters in ihm am Leben bleiben. Gottes Liebe in uns ist das Ziel. Und sie zuzulassen bedeutet, das Leben Gottes in uns zuzulassen. Wenn wir im Wort Gottes bleiben, dann bleiben wir in der Liebe Jesu. So wie er im Wort des Vaters geblieben ist und damit in seiner Liebe. Und er sagt: Ich rede solches zu euch, dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Unsere menschliche Freude, die ist menschlich vergänglich und unvollkommen. Aber mit seiner Freude in uns wird unsere Freude göttlich, sie wird bleibend und sie wird vollkommen. Und diese Freude, die wünsche ich uns allen für das neue Jahr.